Ich möchte heute Morgen mit einer kurzen Geschichte aus dem Leben von Friedrich von Bodelschwingh beginnen. Für manche vielleicht ist das ein Begriff. In Bielefeld haben wir eine Stiftung und ein Krankenhaus, die nach seinem Namen benannt sind. Friedrich von Bodelschwingh erzählte uns aus seiner Kindheit, als im Herbst das Obstreif nach den Bäumen im Garten hing, hat uns der Vater streng verboten, auf die Bäume zu klettern. Wir durften nur von der untergefallenen Früchten essen. Aber einmal hatte ich das Verbot doch übertreten und war heimlich auf einen Baum geklettert. Dabei zerriss ich mir unglücklich den Hosenboden. Heimlich schlich ich mich mit einem bösen Gewissen nach Hause. Dabei drehte ich mich immer so geschickt, dass keiner den Schaden entdecken konnte. Nach dem Abendbrot ging ich in mein Zimmer, besah dort erst richtig voll Entsetzen die zerrissene Hose und legte sie mit dem Schaden nach unten auf den Stuhl. Alle anderen Kleiderstücke geschickt darüber. Dann kniete ich am Bett nieder, um mein Abendgebet zu sprechen. Die lachen schon, als ob das eine Geschichte aus ihrem Leben ist, habe ich den Eindruck. Also er betet jetzt, lieber Gott, ich bin heute ungehorsam gewesen. Vergib es mir doch und mach, dass morgen früh meine Hose wieder heil ist. In diesem Augenblick ging meine Mutter an dem Kinderzimmer vorbei, blieb einen Augenblick stehen und hörte mein Gebet. Dann ging sie lächelnd weiter. Dem Vater sagte sie nichts. Sie wollte eine Hand langeren Gottes sein. Als sie fest eingeschlafen war, nahm sie die zerrissene Hose und machte sie wieder heil. Dann legte sie die Hose so hin, wie sie unter dem Berg von Kleidern gelegen hatte. Als ich am nächsten Morgen erwachte, war mein erster Griff nach der Hose. Welch ein Wunder, die Hose war wieder in Ordnung. Ich weiß noch wie heute, dass dieses Erlebnis so von Mutter wie ein Engel gewesen war, meinen Kinderglauben mächtig stärkte. Ja, diesen Sonntag möchte ich allen Müttern und natürlich auch den Vätern Gottes Segen wünschen. Wirklich alles Gute. Es ist schön, dass Sie als ein Engel in unserem Leben da sind, dass Sie den Glauben unserer Kinder, kleiner Kinder stärken. Es ist unheimlich großartig, wie Gott Sie gebraucht. Ich bin dankbar, dass ich selbst zurückblicken kann, auf eine Erziehung, auf ein Leben, wo solche Menschen in meinem Leben gewirkt und gelebt haben. Das kann ich so sagen. Ich persönlich blicke auf drei Personen zurück, auf meinen Vater, auf meine Mutter und auf meine Oma, die mich auch in meiner Kindheit sehr stark erzogen und geprägt hat. Und ich kann nur rückblickend sagen, ich habe sehr viel Aufmerksamkeit, sehr viel Zuwendung und sehr viel Liebe erfahren. Ich bin sehr dankbar dafür. Und ich erzähle das bewusst so, weil ich glaube, dass das in unserer Gesellschaft heute ein Stück weit untergeht. Die Rolle der Mutter und die Rolle des Vaters. Und ich habe mir die Frage gestellt natürlich, kann man als Mama, als Papa nur in der Familie leben? Oder kann man natürlich als Vater und Mutter in einer anderen Form der Gesellschaft leben? Wie kann man das zum Beispiel in einem Team, auf der Arbeit oder vielmehr, wie kann man als Mama und Papa in der Gemeinde leben? Ja, wo wir nicht primär unsere eigenen Kinder im Vordergrund haben. Wie ist das möglich, mütterlich und väterlich in einer Ortsgemeinde zu leben? Die Frage habe ich mir gestellt und auf diese Antwort, die fordert natürlich ein Kenntnis von einer Mutterrolle und von einer Vaterrolle. Da muss man schon einen unheimlich großen Berg bewegen, damit wir gemeinsam auf einen Nenner stehen und gemeinsam den gleichen Blick haben. Aber ich habe mir heute die Hilfe besorgt, die Hilfe von Apostel Paulus. Der hat mir in vielen Dingen Augen geöffnet und ermutigt. Und ich möchte diesen Text heute lesen, der Apostel Paulus uns hinterlassen hat in 1. Thessalonicher 2, Kapitel 2, Vers 3 bis 12. Das ist ein etwas älterer Text und längerer Text und ich möchte diesen Text lesen und zum Teil die Frage nachgeben, wie kann man als Mutter und Vater in einer Gemeinde leben? Und unterwegs auf diese Frage oder zur Beantwortung dieser Frage werden natürlich auch zum Teil die Frage beantworten, was ist die Rolle, das Wesen einer Mutter? Natürlich nur zum Teil. Und was ist die Rolle, das Wesen eines Vaters? Auch das sehr bedingt. Ich lese den Text 1. Thessalonicher Kapitel 2, Abvers 3 bis 12. Denn unsere Ermahnung kam nicht aus betrügerischem oder unlauterem Sinn, noch geschah sie mit List, sondern weil Gott uns für wert geachtet hat, uns das Evangelium anzuvertrauen, darum reden wir. Nicht als wollten wir den Menschen gefallen, sondern Gott, der unser Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten umgegangen, wie ihr wisst, noch mit versteckter Habsucht. Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre gesucht bei den Leuten, weder bei euch noch bei anderen. Obwohl wir unser Gewicht als Christi Apostel hätten einsetzen können, sondern wir sind unter euch mütterlich gewesen. Wie eine Mutter ihre Kinder pflegt, so hatten wir Herzenslust an euch und waren bereit, euch nicht allein am Evangelium Gottes teilzugeben, sondern auch an unserem Leben. Denn wir hatten euch lieb gewonnen. Ihr erinnert euch doch, liebe Brüder, an unsere Arbeit und unsere Mühe. Tag und Nacht arbeiteten wir, um niemanden unter euch zu Last zu fallen und prägten unter euch das Evangelium Gottes. Ihr und Gottes und Gott seid Zeugen, wie heilig und gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen sind. Denn ihr wisst, dass wir, wie ein Vater seine Kinder, einen jeden von euch ermahnt und getröstet und beschworen haben, euren Leben würdig des Gottes zu führen, der euch berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Ja, etwas längerer Text. Wir wollten heute lernen, mütterlich und väterlich in einer Ortsgemeinde zu leben. Wie geht das? Was können wir als Mutter und Vater lernen für das Leben in einer Gemeinschaft, in einer Ortsgemeinde? Obwohl der Predigtext heute sehr lehrreich ist, möchte ich das Ziel doch setzen, die Botschaft sehr ermutigend zu gestalten. Ich möchte gar nicht so sehr etwas vorschreiben. Also mein Ziel ist es, dass für Ältere unter uns dieser Text ein Stück weit als Erinnerung dient, ja, als Neuausrichtung vielleicht. Für Jüngere kann diese Botschaft eine Einladung sein, die eigene Mutter- und Vaterrolle neu zu definieren. Für uns als Gemeindemitglieder soll diese Botschaft ein Stück weit eine Reflexion sein. Wie schaffen wir jetzt als Gemeinde mütterlich und väterlich miteinander zu leben? Das ist das Ziel dieser Botschaft. Paulus konnte nicht lange in Thessalonich bleiben. Er war dienen, er war verhindert, er musste eine Verfolgung erleben und er war gezwungen, die Stadt zu verlassen, fluchtartig die Gläubigen in Thessalonich zu verlassen. Für Paulus ging es nach Korinth und er war besorgt, wie ist die Gemeinde in Thessalonich, wie geht das hier? In Athen schickt er Timotheus und Silas los und er hat das Ziel, dass die jungen Brüder in Erfahrung bringen, wie geht es den Gläubigen? Und als dann diese jungen Brüder, Silas und Timotheus, zu Paulus kommen, dann berichten sie ihm und Paulus ist voller Dank. Der ist voller Dank über den Zustand der Gemeinde. Und in diesem vollen Dank, in diesem Herzen, das sehr warm ist, sehr angenehm ist, man muss sagen, dass das Thessalonicher Brief wahrscheinlich der jüngste Brief ist, der erste ist Paulus. Da ist Paulus noch unbeschwert. Paulus ist noch die Probleme, die er in Korinth kennt, und in Galaterbrief, die kennt er noch gar nicht. Und sein Herz ist wirklich weit geöffnet. Er denkt, er lebt, er fühlt wie ein Mutter, wie ein Vater. Und das lässt auch im Text wirklich deutlich rüberkommen. Gleich am Anfang des ersten Kapitels schreibt er, dass sie geliebt sind, dass sie sich gewandt haben von Götzen zu dienen dem lebendigen Herrn. Und dann kommt er zum kleinen Zeugnis über ihren eigenen Dienst. Und dieser Text ist eigentlich der eigene Dienst. Ja, wie Paulus dort Eingang gefunden hat und wie er dort gelebt und gewirkt hat. Und in Korinth erfährt der Paulus, dass der Glaube der Gläubigen der Verfolgung standgehalten hat. Und aus dieser Freude heraus schreibt er diesen Texten. Ja, ganz bewusst, Geschwister, wenn wir diesen Text lesen, dann merken wir, dass er von der Wärme, von Herzen drang, von wirklich von tiefer väterlicher, mütterlicher Sorge durchdrängt ist. Ja? Er, gleich am Anfang des Briefes schreibt er, liebe Brüder von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr geliebt erwählt seid. Das ist solche warme Texte. Also wenn ihr mal einen warmen Brief lesen wollt, dann liest erst Thessalonicher. Unglaublich stark der väterliche und mütterliche Ansatz des Apostel Paulus. Und diesen schreiben Geschwister Letter uns so ein paar Grundsätze, wie eine Kommunikation grundsätzlich erfolgen kann, geschehen kann. Ich finde stark, jede Gemeinschaft ist auf Kommunikation angewiesen. Egal wie die Gemeinschaft heißt, ob das ein Team ist, ob das eine Familie ist, die kleinste Zelle der Gesellschaft, ob das eine Gemeinde ist, ja, ob das ein Unternehmen ist, egal was Sie als Beispiel jetzt nehmen. Jede Gemeinschaft ist auf eine Kommunikation angewiesen. Und Apostel Paulus lehrt uns hier sehr eindeutig, wie so eine Kommunikation gerade in Gemeinde, in Familie erfolgen kann. Ich lese mal ganz gerne den Text Kapitel 2, Verse 3 bis 4. Denn unsere Ermahnung kam nicht aus betrügerischem oder unlauterem Sinn, noch geschah sie mit List, sondern weil Gott uns für wert erachtet hat, uns das Evangelium anzuvertrauen, darum reden wir. Nicht als wollten wir den Menschen gefallen, sondern Gott, der unser Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten umgegangen, wie ihr wisst, noch mit versteckter Habsucht. Gott ist Zeuge. Es ist sehr erstaunlich, was Paulus hier sagt. Er sagt, dass eine Kommunikation, eine Verkündigung des Evangeliums wirklich eine Grundüberzeugung braucht, eine Grundregel. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Es braucht ein Wesen, und dieses Wesen ist ein unlauterer Sinn. Die Motivation dahinter ist nicht Menschen zu gefallen, sondern Gott zu gefallen. Das ist eine ganz hohe Motivation. Denn wir von Natur aus, wir möchten gerne Menschen gefallen. Das ist kein Vorwurf, das ist einfach uns menschennah. Ja, das fängt schon einfach in der Beziehung zwischen jungen Mann und junge Dame. Man möchte einfach gefallen, man möchte gut auffallen, man möchte. Und wenn wir dann hier oft Lieder singen oder eine Botschaft machen, dann ist es auch ansatzweise auch der Drang oder der Wunsch, jemandem zu gefallen. Das ist so, das ist menschlich. Paulus sagt, dass unsere Absicht war das nicht. Wir wollten nicht Menschen gefallen, sondern wir wollten Gott gefallen. Und mit dieser Aussage sagt er, dass die Art der Botschaft durchdringt unsere Wesen, unsere Art zu kommunizieren. Wir passen die Botschaft nicht uns an, sondern wir passen uns der Botschaft an. Die Botschaft ist lauter. Die Botschaft ist aufrichtig, ist nicht betrügerisch. Die Botschaft ist nicht List. Die Botschaft ist Wahrheit. Und daher, sagt Paulus, kommunizieren wir auch in Wahrheit und nicht mit List. Wir sind aufrichtig. Das ist Botschaft. Wir wollen Gott gefallen. Aber andererseits lesen wir hier von einer Autorität. Er sagt, sondern weil Gott uns für wert geachtet hat. Gott hat uns hineingesetzt in diese Rolle, etwas zu kommunizieren, etwas zu sagen, nämlich sein Wort, sein Evangelium von seinem Sohn Jesus Christus. Das ist nicht Paulus, der sich das ausgesucht hat, denn er hat sich ausgesucht, diese Gemeinde zu verfolgen, bis Jesus ihm auf dem Weg nach Damaskus begegnet ist und hat ihm dort gesagt, dass er ihn braucht. Warum verfolgst du mich, Paulus? Es wird dir sehr schwer sein. Und Paulus musste dort, bekehrte sich dort und wurde aus seinem Verfolger ein Nachfolger der Jesu Christi. Und da merken wir, dass diese Botschaft eine Autorität verleiht. Die Botschaft beherrscht uns nicht, sondern nicht wir beherrschen die Botschaft, sondern die Botschaft beherrscht uns. Und das ist etwas, was Paulus hier deutlich kommuniziert. Wir sind von Gott für wert geachtet. Ich möchte das ganz gerne mal auf unsere Erziehung transportieren. Manchmal ist es so, unsere Kinder haben das gefragt, wenn sie noch ganz klein waren, die wachsen heran und dann sagen sie, Papa, warum muss ich dir gehorchen? Ja, wir haben heute eine Kindergeschichte gehört, Gehorsam ist besser wie Opfer. Vielleicht habt ihr die eine oder die andere Frage oder ähnliche Frage gestellt. Ja, warum muss ich gehorchen? Warum muss ich Papa, Mama gehorchen? Und ich, als ich dann die Frage bekommen hatte, ich habe gesagt, weil Gott das so will. Gott will das so. Das ist meine Autorität. Die Autorität liegt gar nicht in mir, sondern die Autorität liegt in dem Ruf Gottes. Gott hat mich für dich als Vater gestellt. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Gott hat das so gewollt, so bestimmt. Als ich Kind war, hat er in mein Leben einen Vater gestellt und eine Mutter gestellt. Und er wollte, dass ich ihnen gehorsam bin. Das hat nicht immer geklappt, aber das will Gott so. Und Paulus sagt, weil Gott uns diese Botschaft für wert geachtet hat. Liebe Mütter, liebe Väter, die Kinder, die sie bekommen, die wir bekommen, ist eine Wertschätzung Gottes uns gegenüber. Wir dürfen sie haben, wir dürfen sie lieben, verwalten, wenn man das so technisch sagen darf. Aber wir geben sie auch wieder ab. Das sind seine Kinder. Ja, wir können sie nicht behalten. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig für uns. Die Motivation entscheidet über unsere Handlung. Das wollte Paulus ja sagen. Was ist seine Motivation? Seine Motivation ist, Menschen nicht zu gefallen, sondern Gott zu gefallen. Und warum ist das so? Weil dieser Gott die Herzen prüft. Er durchschaut uns. Und deswegen, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, ist das für uns wichtig, das mitzunehmen. Die Art der Botschaft muss uns durchdringen. Die muss uns durchdringen. Ja, die muss uns verändern, bevor sie von uns hinaus herausgeht. Aber andererseits müssen wir, und das sagt Paulus hier sehr deutlich, wir sind nicht Beherrscher über die Botschaft, sondern die Botschaft beherrscht uns. Ja, das ist ganz wichtig. Das ist meine Autorität. Meine Autorität als Prediger ist nicht mein Wissen und mein Können und mein Status vielleicht, falls ich eine habe. Nein, die einzige Autorität, die ich habe, ist allein das Wort Gottes und sonst nichts. Und das lebt Paulus hier. Also im Grundsatz der Verkündigung des Evangeliums liegt eine aufrichtige Motivation und ein aufrichtiger Wunsch, dass die Botschaft mit lauterem Sinn und ohne List zu verkündigen. Und dann kommt Paulus zu den Texten, die mich persönlich sehr bewegt haben. Im Verse 5 bis 8 zeigt er uns, wie das die Verkündigung des Evangeliums eine mütterliche Art hat. Das hat mich so bewegt, ja, dass Paulus sich an eine mütterliche Art vergleicht. Ich lese den Text nochmal vor, ab Verse 5 bis Vers 8. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten umgegangen, wie ihr wisst, noch mit versteckter Habsucht. Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre gesucht bei den Leuten, weder bei euch noch bei anderen, obwohl wir unser Gewicht als Christi Apostel hätten einsetzen können. Sondern wir sind unter euch mütterlich gewesen. Wie eine Mutter ihre Kinder pflegt, so hatten wir Herzenslust an euch und waren bereit, euch nicht allein am Evangelium Gottes teilzugeben, sondern auch an unserem Leben. Denn wir hatten euch lieb gewonnen. Die Ermahnung bringt, oder die Lehre, das Evangelium bringt ihre Art mit. Ja, die gute Botschaft muss gut ankommen. Das sagt Paulus hier sehr eindeutig. Er sagt hier, wir sind nicht mit Schmeichelworten umgegangen, das gehört auch zum Teil zu der Motivation, aber das ist vielmehr eine Art. Ich glaube nicht, dass eine Mutter zum Beispiel, wenn sie ihre Kinder erzieht, dass sie Schmeichelworte gibt. Das sind Worte der Liebe. Natürlich sind auch Verniedlichungen da und all das und Übertreibungen, das gehört alles dazu. Aber trotzdem ist da eine aufrichtige Liebe. Ich denke, dass eine gesunde Mutter, sich nicht zwingen muss, ein Kind zu lieben. Und da sagt Paulus hier, sehr eindeutig, wir sind nicht mit Schmeichelworten umgegangen, wie ihr wisst, noch mit versteckter Habsucht, Gottes Zeuge. Übrigens, im Vers 10 wird Paulus sagen, ihr und Gott seid Zeugen. Also er lebt sein Leben vor Gott. Wir haben nie Ehre gesucht bei den Leuten, weder bei euch noch bei den anderen, obwohl wir unser Gewicht als Christi Apostel hätten einsetzen können. Und ich denke, das Schönste an der Mutterart ist, dass sie nicht Autorität hat oder Autorität übt, doch wohl eine Autorität hat. Das ist so sehr zärtlich hier. Paulus sagt, wir hätten auch als Apostel kommen können mit dieser Gewalt, mit dieser Autorität. Aber wir sind nicht so gekommen. Wir waren aufrichtig. Was haben Mütter und Apostel wohl gemeinsam? Habe ich mich gefragt. Ich glaube, es geht um Resultat, nicht um Autorität und Anerkennung. Es geht um Resultat. Und das finde ich so klasse hier, was Paulus hier sagt. Er vergleicht seinen Dienst an so eine mütterliche Seite und sagt hier, wie eine Mutter im Vers 8 ihre Kinder pflegt. So hatten wir eine Herzenslust an euch. Also keine Herzensfrust, sondern eine Herzenslust. Ich glaube, man kann die Botschaft oder die Kommunikation oder die Gemeinschaft nur dann pflegen und leben, wenn man wirklich Herzenslust an dem Gegenüber hat. Es ist andersrum sehr schwierig. Und Paulus sagt, so hatten wir eine Herzenslust. Und dann sagt er, und wir waren bereit, euch nicht allein im Evangelium Gottes teilzugeben, sondern auch in unserem Leben, denn wir hatten euch lieb gewonnen. Mutterliebe macht miteinander zu einer Liebesgemeinschaft. Mütter sorgen für Atmosphäre. Das ist der Kernpunkt, den Paulus hier sagt. Wir haben eine Atmosphäre geschaffen, das gleich kommt als Vater, in der die Lehre weitergegeben werden kann. Mütter sorgen für Atmosphäre. Ja, das habe ich von meinem Vater, hat mir das stärker geprägt. Du musst alles können, was deine Frau kann. Ja, ich kann vielleicht nicht alles so gut wie sie, das will ich nicht sagen. Aber wenn es darauf ankommt, kann ich das. Du willst natürlich auf die Kinder zur Welt bringen. Aber was ich nicht kann, ich kann nicht eine Atmosphäre schaffen. Das macht meine Frau zu Hause. Sie ist da echt Spezialist drin. Das sind manchmal so ganz wenige Bewegungen, die da entstehen. Ja? Ja, ich staune immer. Was für mich immer so sinnlos ist, ist plötzlich für Atmosphäre ganz, ganz wertvoll. Ein paar Kerzen, ein paar Düfte. Das ist ganz interessant, wie Frauen wie Mütter aus einem leeren Raum plötzlich ein Raumklima schaffen können. Ja? Das Miteinander. Also jetzt nicht nur abgesehen auf dem Raum, sondern auch das Miteinander. Mütter schaffen eine Atmosphäre. Sie sind in der Lage zu halten. Sie haben so ein Magnetprinzip. Sie halten. Ja? Das ist so. Bei Müttern leben von Anfang an auf Abreißen, aufgeben. Wenn die Frau das erste Mal schwanger wird, von diesem ersten Augenblick gibt sie ab. Sie muss sich immer wieder mit dem Gedanken anfreunden, das Kind geht. Und das Kind geht auch. Ja? Sie ist immer dabei, abzugeben. Und von Natur aus ist sie immer dabei, zu halten. Die Väter sind genau andersrum. Sie müssen lernen, erstmal in die Beziehung hineinzusteigen. Ja? Manche Väter haben das nie gelernt. Das Kind ist schon 20 und die haben noch nie eine Beziehung gehabt. Das ist traurig. Aber die Mütter sind genau andersrum. Und Apostel Paulus sagt hier, wir hatten Herzenslust an euch. Und diese Herzenslust, die sorgt dafür, dass man das Leben an die Kinder verteilt. Weil Paulus sagt, wir waren nicht nur bereit, euch allein im Evangelium Gottes teilzugeben, sondern auch an unserem Leben, denn wir hatten euch lieb gewonnen. Und das sind Mütter. Mütter sind Menschen, die Leben an ihre Kinder verteilen. Ich möchte euch mal ermutigen, fragt mal eure Mütter heute, wenn es noch möglich ist. Was hat das ihr gekostet, dass sie leben? Ja? Ich kann das ganz grob zusammenfassen. Rückenschmerzen, mehrere Schönheitsschwankungen, Zahnverlust, je nachdem, wie die Genetik ist. Mütter geben Leben. Und das ist wirklich so. Sie schaffen Atmosphäre und geben Leben. Die Mutter ist das erste Schicksal jeden Menschen. Natürlich ist Gott immer zuerst, das auf der menschlichen Ebene ist das so. Meines Erachtens gibt es keinen höheren Titel, keine schwerere Herausforderung und keine verantwortungsvolle Aufgabe in dieser Welt, als eine gute Mutter zu sein. Es gibt das nicht. Und die Mütter schaffen die Atmosphäre der Gemeinschaft. Und ich wünschte mir, dass wir lernen, gemeinsam auch in unseren Familien und in unserer Gemeinde diese Atmosphäre zu schaffen. Ich muss aber dazu sagen, dass eine Mutter oft eine Einzelkämpferin ist. In der Welt oft nicht akzeptiert. Ja, wenn man dann sagt, ich bin Mutter, dann heißt das so, im Mutterbewusstsein, na, der hätte ja sonst nichts geschafft. Nein, sie haben vieles geschafft, wenn sie von überzeugend Mutter sind. Wenn sie ihr Leben geben, dass andere Menschen wertvolle, selbstständige Bürger dieses Landes sind. Sie haben vieles geschafft. Mütter, ihr hält die Gesellschaft zusammen, auch wenn ihr oft von euren Männern verlassen seid. Das möchte ich so sagen. Ich war mal in einer Jugendstunde, das war keine Jugendstunde, das war so eine kleine Versammlung, und ich bin da so neugierig, weil ich frage dann die Jugendleute, wie das Leben dann weitergeht, was sind die Pläne. Und eine junge Dame sagt mir dann so ganz einfach, ich will Mutter werden. Ich finde, es ein edler Wunsch. Ich wünsche solchen jungen Damen, dass sie eine gute Ausbildung oder Studium abschließen, damit sie das unmittelbare Feld und das mittelbare Feld ihres Kindes gut prägen können. Ja, und dann lesen wir, Geschwister, im dritten Kapitel ab Vers 9 bis 12, da ist etwas für die Väter. Und ich finde erstaunlich, wie Apostel Paulus das hier so gut definiert, ab Vers 9 bis Vers 12. Ihr erinnert euch doch, liebe Brüder, an unsere Arbeit, unsere Mühe, Tag und Nacht arbeiten wir, um niemanden unter euch zur Last zu fallen und predigten unter euch das Evangelium Gottes. Ihr und Gott seid Zeugen, wie heilig und gerecht und untadelig wir bei euch den Gläubigen gewesen sind. Denn ihr wisst, dass wir wie ein Vater seine Kinder einen jeden von euch ermahnt und getröstet und beschworen haben, euer Leben würdig des Gottes zu führen, der euch berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Ja, auch die Verkündigung oder die Kommunikation braucht einen väterlichen Lebenswandel. Das ist so wichtig, Geschwister. Im neunten Vers sagt er uns, ihr erinnert euch, liebe Brüder, an unsere Arbeit, an unsere Mühe, Tag und Nacht. Also es ist eine Vorbildfunktion. Ja? Wir sind hier nicht Nobody, die auf Kosten von irgendjemand leben wollen. Sondern Paulus sagt, wir sind Menschen, die gearbeitet haben. Ja? Etwas weiter wird er sagen, wer nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Da sagt er dann später. Aber er sagt hier, ihr erinnert euch, wie vorbildlich wir gelebt haben bei euch. Ja. Und bevor er dann das Evangelium bringt, lesen wir, und predigten unter euch das Evangelium Gottes. Ich finde das erstaunlich von Paulus, dass Paulus so deutlich das hier kommuniziert und so sauber der Reihe nach auflistet. Ja, er sagt, erst unser Zeugnis, erst unser Leben und dann kam die Predigt. Wir predigten euch das Evangelium Gottes. Ihr erinnert euch daran und Gott und ihr seid Zeugen. Ja, sieh Vers 4, da ist nur Gott Zeuge. Und dann lesen wir hier in Vers 10, ihr seid Zeugen, wie heilig und gerecht und untadelig wir bei euch Gläubigen gewesen sind. Also das Evangelium bringen oder kommunizieren in einer Gemeinschaft, egal welcher Art, geht einher mit einer Vorbildfunktion und zugleich, wie wir in Vers 11 lesen werden, mit einem Werk und mit einem Wort verbunden einher. Finde ich so stark. Finde es so stark, dass Paulus hier lebt. Bei Paulus geht es um Lebensführung, wenn es darum geht, Menschen zu erreichen. Das ist Paulus. Es geht nicht nur um Verkündigung, sondern auch um Lebensführung, Lebensgestaltung. Ihr und Gott seid Zeugen, wie heilig und gerecht und untadelig wie bei euch gewesen sind. Denn ihr wisst, Vers 11, dass wir wie ein Vater seine Kinder, ein jeder von euch, ermahnt und getröstet und beschworen haben. So merken wir, dass der Unterschied zwischen Vaterrolle und Mutterrolle besteht darin, dass die Mutter eine Liebesgemeinschaft macht und der Vater eine Dienstgemeinschaft schafft. Die Mutter ist diejenige, die die Kinder erhält. Der Vater ist derjenige, der die Kinder zieht. Und das ist nicht gegensätzlich. Er zieht, wohin zieht er sie? Er zieht sie zum Nachmachen, zum Wiederholen. Ein Vater, wie ihr wisst, dass wir wie ein Vater seine Kinder, ein jeden von euch, also ein Blick und Zeit für jeden hat, ermahnt und getröstet und beschworen haben. Vaterliebe macht das Miteinander zu einer Dienstgemeinschaft. Und da merken wir befinden uns also in einer Gemeinschaft, in einem Boot, das zwei Ruder hat. Und wenn wir ein Ruder nachlassen, dann wird das eine Liebesgemeinschaft, aber keine Dienstgemeinschaft. Haben wir eine Dienstgemeinschaft, aber womöglich keine Liebesgemeinschaft. Ja. Wenn ich nur in meine Familie gucke, da bin ich ja derjenige, der etwas strengere, der, wenn man so auf platten Deutsch sagt, der Stress schiebt. Und meine Frau ist diejenige, die liebevolle, die umarmende, die selige, die mildernde. Ja, das ist meine Frau. Und ich kann mir nicht vorstellen, wenn meine Kinder nur mit mir leben müssten, die hätten nur Stress gesehen, glaube ich, nur Strenge. Also wäre es natürlich nicht gewesen, aber es wäre mit Sicherheit etwas einseitiger. Also merken wir, Geschwister, wir brauchen Menschen in der Gemeinde, die halten im Glauben aber andererseits auch Väter, die ziehen im Glauben. Wir brauchen Mütter, die halten und Väter, die ziehen. Also Sie dürfen gerne heute beten, für welche Rolle Sie besser von Gott eingestuft, eingestellt, vielleicht ein Stück weit ausgerüstet seid. Gemeinsame Perspektive. Euer Leben würdig des Gottes zu führen, sagt Paulus, der euch berufen hat zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit. Das ist ja das Ziel, was Paulus hier betreibt. Er möchte, dass sie genauso ausgerichtet werden wie er. Ja? Dass sie gemeinsam hingucken. Mütter und Väter sind wie eine Kerze. Die brennen ab. Sie brennen. Und sie brennen ab. Für jemanden. Das hat auch ein Ende irgendwann mal. Irgendwann mal ist es zu Ende gebrannt. Aber sie brennen. Und wir merken, wir könnten Mütter- und Vaterverantwortung nicht gegeneinander ausspielen. Wir brauchen beides. Wir brauchen Geschwister, die halten. Wir brauchen Geschwister, die ziehen. Und wir brauchen Geschwister, die brennen und opfern. Jeder auf seine Art und Weise. Der eine macht so, der andere so. Es gibt, jeder ist ganz anders von Gott berufen, ausgestattet. Da gibt es keine Ordnung, kein Muster, kein Raster. Gibt es nicht. Jeder hat irgendwie Befähigung, Begabung und jeder ist von Gott ganz anders gestaltet. Und ich möchte heute zum Schluss kommen, was sind die Folgen, wenn wir nicht als Mütter und Väter leben? Sowohl in der Gemeinde, aber auch in der Familie. Was sind die Folgen? Was sind die Folgen einer mütterlichen Lebensart und väterlichen Dienstes? Was sind die Folgen, wenn wir Mutter und Vater leben? Was sind die Folgen? Folgen sind der nächste Vers, Vers 13. Paulus sagt, und darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das an euch wirkt, die ihr glaubt. Und hier liegt zum Teil eine Antwort, Geschwister. Wenn wir die Botschaft auf eine Art und Weise bringen, egal wohin, ob Familie, Gemeinschaft, Kirche, Team, Arbeit, die der Botschaft gebührt, nicht mit List, nicht Menschen vom Menschen dienen, aufrichtig, nicht mit Macht, nicht mit Habsucht. Wenn wir alles das abstellen, dann haben die Menschen die Chance, diese Botschaft anzunehmen als Gottes Wort. Wir dürfen dieser Botschaft nicht im Wege stehen. Die Bibel sagt, Paulus sagt uns hier, und darum danken wir auch Gott, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was das in Wahrheit ist, Gottes Wort. Das ist es in Wahrheit. Und was Paulus hier zeigt, er sagt, wir haben uns als Mutter und Vater mit unserer Art und Weise dieser Botschaft gänzlich aus dem Wege gemacht. Das ist die Größe des Apostels. Unglaublich stark. Unglaublich. Ist überhaupt nicht Mittelpunkt. Überhaupt nicht. Wobei er einer der größten Menschen dieser Erde überhaupt ist. Und er unterordnet sich dieser Botschaft. Und ich möchte euch zeigen, dass er sagt, ihr habt dieses Wort als Wahrheit aufgenommen, dass es wirklich hieß, das in euch wirkt, die ihr glaubt. Wenn wir das unseren Kindern leben, in der Gemeinde leben, dann schaffen wir Raum, Atmosphäre und Gelegenheit, dass Menschen dieses Wort der Predigt annehmen als Gottes Wort. Ich möchte zum Schluss kommen mit einer Kehrtseite. Was ist die Kehrtseite einer mütterlichen Lebensart und der väterlichen Dienstweise? Was passiert, wenn wir das nicht leben? Da habe ich mir die Freiheit genommen, einfach das Spiegelbild von dem, was wir gelesen haben, zu notieren. Wenn unsere Ermahnung im betrügerischen oder unlauteren Sinn kommt, was passiert dann? Wenn die Ermahnung mit List geschieht, wenn wir über das Evangelium herrschen, wenn wir Menschen gefallen wollen, wenn wir mit Schmeichelworten umgehen, wenn wir eine versteckte Habsucht haben, wenn wir Ehre bei den Menschen suchen, wenn wir nicht mütterlich miteinander umgehen, wenn wir keine Herzenslust untereinander haben, wenn wir kein Evangelium miteinander teilen, wenn wir Leben für andere wenn unser Leben für andere verschlossen bleibt, wenn wir uns nicht gegenseitig lieben, wenn wir nicht arbeiten und zu Last werden, wenn Gott und die Gemeinde Zeugen werden, wie unheilig und tadelig wir leben, wenn keine Ermahnungen, kein Trost aussprechen, wenn wir unser Leben nicht gotteswürdig führen, wenn wir vergessen, zu welchem Reich und zu Herrlichkeit wir berufen sind. Was passiert dann? dann werden wir Gott nicht mehr danken. Dann gibt es kein Wort der göttlichen Predigt. Dann wird Gottes Wort zum Menschenwort. Dann wird menschliche Predigt keinen Glauben mehr wecken. Dann wird Glauben schwerfallen. Dann wird Gemeinde zur Welt. Dann fehlt gänzlich die Nachfolge. Und damit das nicht passiert, Geschwister, brauchen wir Mütter und Väter in die Gemeinde. Und jetzt denken Sie bloß nicht, ich bin 20, kann das nicht sein. Das ist nicht korrekt. Sie müssen nicht erst Mutter und Vater sein, wenn Sie 70 oder 80 sind. Das ist gar nicht der Fall. Ich glaube, wir können das schon üben mit recht jungem Alter. Ja? Liebe teilen, Verständnis bringen, Evangelium mit anderen teilen. Ich finde es immer wieder toll, wie Brüder manchmal irgendwo stehen, Bibel auf und reden. Das ist so herrlich. Genau das fördert uns. Ich lade Sie ein, für Ihre Mütter und Väter zu danken. Ich lade Sie ein, danken Sie für Ihre leiblichen Eltern und danken Sie für Ihre Eltern im Glauben. Und die gibt es hoffentlich eine Reihe. Und vielleicht werden Sie heute ermutigt, ein Stück weit selbst ein Vater und eine Mutter für jemanden zu sein, der in der Lage oder willig ist, Leben zu teilen, auf irgendeine Art und Weise, das Ihnen nahe liegt. Gott segne Sie. Gott segne Sie. Und wenn wir heute gemeinsam diesen Muttertag feiern, dann denke ich, dass Gott durch unsere Mütter und durch unsere Väter seine Hände zu uns streckt. Wollen wir unseren himmlischen Vater nicht vergessen, der es so gut mit uns meint. Amen. Wir wollen beten. Lieber Vater, wir möchten dir danken von ganzem Herzen, dass du ein guter Herr bist. Du hast dein Herz geteilt, indem du Mütter und Väter in unser Leben gestellt hast, die dich gelebt, dich geliebt, dich vorgemacht haben, die das Evangelium von dir auf ihre Art und Weise und nach ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten uns mitgeteilt haben. Die waren bei weitem nicht vollkommen. Die waren nicht perfekt. Aber du hast diese Menschen gebraucht, um dein Wort, mit deinem Wort uns zu erreichen. Danke dafür. Wir danken dafür, dass gerade du mit solchen nicht perfekten Menschen eine Gemeinde baust und du bist in der Lage, auf unseren krummen Straßen gerade Sätze zu schreiben. Danke dafür. Danke dafür, dass du uns Liebe erleben lässt, dass du uns Nähe erleben lässt, dass du uns Zuwendung erleben lässt durch Menschen, durch unsere Mütter. Mütter, die uns halten, die uns an ihr Herz drücken, die ihr Leben geben. Danke dafür. Wir möchten dir von ganzem Herzen danken, dass du so gerne, so gut mit uns meinst. Wir danken dir aber auch für unsere Väter, die in unserem Leben eine Rolle gespielt haben, die deinen Glauben gelebt haben, die vielleicht nicht mal die Helden waren, aber eher, das waren Menschen, die sich geopfert haben, die einfach gelebt haben und für uns gesorgt haben, ja, die uns ausgerichtet haben, die uns befähigt haben für das Leben. Dafür möchten wir dir danken. Und am Ende, Herr, und am Anfang stehst du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir das erleben dürfen. Und nun möchtest du, dass wir genauso leben in der Gemeinde mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Hilf uns, dass unser Herz nicht verhärten. Dass wir lernen von Apostel Paulus, von seiner Art und Weise, das Evangelium zu leben und zu predigen. Ich bitte dich von ganzem Herzen, dass unser Herz nicht verhärten, sondern dass wir mütterlich und väterlich sind. Vater, das ist unsere Not. Lehre uns an dieser Stelle. Ich bitte dich, dass unser Evangelium attraktiv wird, dadurch, dass wir nicht im Wege stehen und dass wir Menschen zeigen, dass dieses Evangelium, das wir predigen, Herr, dass dieses Evangelium uns beherrscht, uns beseelt, uns verändert. Das ist ein Wort der göttlichen Predigt. Das ist nicht eine Predigt, die von uns auskommt. Und die Autorität und der Auftrag liegt ganz bei dir und du stehst im Mittelpunkt. Wir danken dir dafür. Amen.